SWR 2 Zeitgenossen.
Mit Freitagnacht Juice hat Daniel Donskoy Schlagzeilen gemacht. In der ersten jüdischen Late-Night-Show Deutschlands, die Sie in der ARD-Mediathek sehen können, spricht er mit seinen jüdischen Gästen über jüdisches Leben. Aber das ist nur eine von vielen Facetten des 31-Jährigen. Er macht Musik, hat Schauspiel und Musical studiert, spielt im Hannover-Tatort den Pathologen, in The Crown Lady Di's Reitlehrer. Er spielt die Hauptrolle in der RTL-Serie St. Mike und die männliche Hauptrolle in der ZDF-Serie Schlafschafe. Und vieles, vieles mehr. Dazu ist er ein echter Weltbürger. In Russland geboren, in Deutschland und Israel aufgewachsen, in London und New York hat er studiert. Lieber Herr Donskoy, der Spiegel hat kürzlich in einem großen Porträt über Sie geschrieben, dieser Mann wäre ein Geschenk für das deutsche Fernsehen, den deutschen Film, die deutsche Unterhaltung. Er wird ein Star, holt ihn hier rein. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gelesen haben?
Ich habe mich sehr gefreut. Man weiß ja immer nicht, was erstmals ein Porträt geschrieben wurde. Das heißt, man weiß immer nicht, was dann einer schreibt. Und ich war doch sehr froh, dass das so positiv war. Es ist verrückt eigentlich. Also es ist immer sehr schwierig, über sich selbst zu lesen.
Ja, aber es liest sich toll und es ist wirklich euphorisch. Es liest sich toll, ja. Wollen Sie denn überhaupt ein Geschenk für die Deutschen sein? Sie sind ja in einigen Ländern zu Hause.
Ich denke immer an mein Publikum. Also ich versuche, die Kunst nicht als meine eigene Therapie zu sehen, sondern ich möchte damit im Idealfall Menschen bewegen, berühren. Und ob das jetzt ein Geschenk ist oder ob man Leute damit provoziert oder ob man Leute damit im Idealfall inspiriert, obliegt dann dem Projekt jeweils. Aber ich gehe immer damit rein, dass ich es für den Rezipienten mache. Und ja, wenn es im Idealfall ein Geschenk ist, bin ich sehr, sehr glücklich.
Und in welchem Land ist egal?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wir leben spätestens seit der Pandemie sind wir alle so digital, dass wir alle Medien nicht mehr länderspezifisch konsumieren, sondern wir sind wirklich, glaube ich, als Gesellschaft auch bereit, länderübergreifend Content anzunehmen und uns auch mit den Lebensrealitäten von Menschen außerhalb unseres eigenen Wahrnehmungsfeldes zu beschäftigen. Und umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, vor allem wenn es um Sachen wie Pluralität, Identitätsverständnis geht, sich halt nicht mehr geografisch auf Länder zu beziehen. Wenn man jetzt über jüdisches Leben spricht, jüdisches Leben in Deutschland, klar, steht unter einer sehr spezifischen, historisch bedingten Lupe in Deutschland, aber es gibt ja auch jüdisches Leben in England. Und was können wir zum Beispiel lernen, wenn wir Parallelen ziehen? Deswegen, klar, ich bin gerade hier und ich arbeite in Deutschland, aber was man mit dieser Arbeit machen kann, ist nicht länderspezifisch.
Sie können ja vergleichen und sagen, in Deutschland macht es am wenigsten Spaß, Jude zu sein. Liegt das vor allem am Holocaust oder woran liegt es?
Das liegt an dieser gesellschaftlichen Lupe. Natürlich liegt das an der Geschichte. Zum Teil. Es liegt auch daran, wie man als jüdischer Mensch, als Jude dezimiert wird auf gewisse Sachen in Deutschland. Das versuche ich aber zu ändern. Dass es am wenigsten Spaß macht, war meine Wahrnehmung natürlich auch in Bezug auf Freitagnachtschuss und vorher, wenn ich jetzt mir meine Lebensrealität angeschaut habe in Deutschland. Aber jüdisch sein ist ja nur ein Teil meiner Identität. Und dieser Teil, ja, der macht am wenigsten Spaß in Deutschland, weil der einfach immer schwer konnotiert ist. Aber genau das haben wir versucht, zum Beispiel mit Freitagnachtschuss aufzubrechen, mit positiver Affirmation, mit neuen Bezügen zum Thema Judentum, zum Thema jüdisch sein und jüdischer Lebensrealität in Deutschland. Und ich hoffe, es wird sich wandeln, aber ja, noch ist es so, dass es halt ja auch oft negativ konnotiert ist auf jeden Fall.
Sie haben ja schon mal beklagt, dass Sie in Talkshows und Interviews natürlich immer auf das Jüdischsein angesprochen werden. Das ist immer ein Thema. Wie sehr nervt das eigentlich, dass Sie nicht einfach Daniel Donskoy, der Schauspieler, Moderator, Musiker sind?
Das ist ja nicht nur das Jüdischsein, es ist ja auch das, in Anführungszeichen, der multikulturelle Background. Ich verstehe es immer, dass das gefragt wird, weil natürlich ist es eine interessante Frage. Weil wenn man sich aufs Positive beziehen würde, sozusagen in der Fragestellung, wie schön ist das, also wenn man das von vornherein sozusagen positiv in die Fragestellung reingeht, heißt, was können Sie durch Ihren multikulturellen Background zum Beispiel, was können Sie dem Positives abverlangen? Auf der anderen Seite wird aber eigentlich eher immer gefragt, und wie war das denn hier aufzuwachsen als Migrant? Immer mit einer Schwere. Also die Fragestellung per se gibt schon vor, dass es negativ zu sein scheint, von woanders hierher zu kommen. Oder dass es negativ zu sein scheint, jüdisch zu sein. Und das ist das, was mich nervt. Mich nervt nicht die Frage an sich, mich nervt eher die negativ konnotierte Fragestellung.
Also eine offene Neugierde wäre okay.
Ja, natürlich, weil daran ist ja nichts auszusetzen. Also das merken wir auch gerade an den ganzen Identitätspolitik-Debatten. Es geht ja nie darum, dass man sagt, wow, was ist denn dein kultureller Background und wie schön ist der, sondern es ist eher wirklich so, wie haben sie darunter gelitten, dass sie hierher gekommen sind.
Auf die Identitätsdebatten kommen wir nachher vielleicht noch zu sprechen, aber erstmal zu Ihrer Late-Night-Show Freitagnacht Jews, die man wie gesagt in der ARD-Mediathek noch sehen kann. Da sind Sie ja wirklich in die Offensive gegangen und sprechen mit Ihren jüdischen Gästen eben über jüdisches Leben. Hätten Sie denn gedacht, als Sie das angefangen haben, dass die Sendung so eine immense Medienaufmerksamkeit bekommt?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und natürlich sehr froh darüber, denn man merkt, es scheint wichtig zu sein, vor allem aber, hat mich am meisten gefreut, sind wirklich die Rückmeldungen, seien es Jüdinnen und Juden in Deutschland lebend oder Menschen mit anderen Migrationsgeschichten, aber auch natürlich das deutsche Publikum, dass die Rückmeldungen von vornherein waren, wir konnten uns zum ersten Mal mit jüdischem Leben irgendwie anders beschäftigen, halt eben nicht negativ konnotiert, sondern wir haben Gesprächen zugehört, die ja auf der einen Seite von der jüdischen Entität der Gäste und Gästinnen oder auch der nicht-jüdischen, wie bei Ahmad Mansour, bedingt waren. Aber dennoch hat man einem Gespräch zugehört und hat dabei echte Menschen beobachtet, wie sie halt bei einem Abendessen sitzt. Und meine Lieblingsrückmeldung war eigentlich immer so, ich hätte am liebsten bei euch am Tisch mitgesessen.
Das und, würde man
das
auch
war
gerne,
genau
wenn man
der
zuschaut.
Ansatz.
Mhm. Aber
das war aber genau der Ansatz.
Aber es heißt ja auch, dass Sie jetzt erst recht in der Schublade stecken und ständig über das Judentum reden müssen, oder?
Nö, eigentlich nicht, weil es obliegt mir auch, Interviews ein- und abzusagen. Ich habe zum größten Teil, muss ich sagen, das meiste, was ich zu meiner persönlichen jüdischen Identität, zu meinem Identitätsverständnis in Bezug auf Judentum fühle, habe ich eigentlich schon gesagt in der Show. Und diese Schublade, die habe ich mir, also ich habe mich da nicht reingesteckt und ich lasse mich da auch nicht reinstecken. Das ist halt, so Schublade ist auch so, auch wieder so ein negatives Wort. Natürlich ist das gerade im Fokus, wenn man einen Teil seiner Identität medial in den Fokus stellt, wird natürlich auf ihn projiziert, auf diesen einen Teil. Und es obliegt dann dem Kunstschaffenden oder in diesem Augenblick mir, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mich aus dieser Schublade auch wieder rauszunehmen oder beziehungsweise ihnen aufzuzeigen, dass ein multidimensionales und facettenreiches Persönlichkeitsbild existiert. Und das tue ich oder versuche es zu tun durch mein Kunstschaffen, genau.
Sie sagen in der Show ja, Sie sind ein jüdischer Host, der nicht an Gott glaubt. Haben auch mal gesagt, dass Sie ein schlechter Jude sind, weil Sie nicht gläubig sind. Ich habe vielfach gehört, der Glaube ist vielleicht eine Sache, aber die Schicksalsgemeinschaft als Jude, auch das Brauchtum, das ist das andere. Wie empfinden Sie das?
Ja, für mich ist es ganz klar, Schicksalsgemeinschaft ist wirklich ein sehr gutes Wort dafür, vor allem auch in Deutschland lebend, weil man ist immer mit der Geschichte konfrontiert. Und ich glaube, die schönste Parallele dazu ist zum Beispiel die jüdische Gemeinde in England. Wenn man sich überlegt, im Zweiten Weltkrieg, die englischen Juden, die natürlich auch dort gab es Antisemitismus, aber das waren integrierte Briten, die sich als Briten verstanden haben, wie auch schon die Juden in Deutschland im Ersten Weltkrieg, die für Deutschland gekämpft haben und gesagt haben, hey, ich bin Deutscher. Natürlich mit der Entstehung dieses Rassensystems und das Jüdische als Rasse in Deutschland kam ja diese riesengroße Kontroverse, ist es Glaube, ist es eine Rasse, ist es eine Ethnie? Heutzutage haben wir kaum noch Juden in Deutschland, die deutsche Juden sind, sondern 90% kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und sind als Kontingentflüchtlinge hergekommen. In England wiederum haben wir jüdische Familien, die seit Hunderten von Jahren Teil des britischen Systems sind. Man hat britische Adelige, du hast Leute auf hohen Ebenen in der Politik, die jüdisch sind. Und dort macht es gar keinen Unterschied. Und dort vielleicht noch mehr ist es Glaube. Ich glaube, in Deutschland durch die Geschichte, durch die Art und Weise, wie das jüdische Leben hierher gekommen ist, ist es immer auch Teil Geschichte. Es ist immer Teil einer Schwere und die liegt nicht im Glauben, die liegt einfach, ja, basierend auf der Vergangenheit.
Also dann die Schicksalsgemeinschaft.
Ja, absolut. Es gibt auch sehr viel Positives. Die Bräuche, diese ganzen Sachen, die sind auch Teil dieser Kultur. Aber die habe ich für mich viel mehr in Israel gelebt als in Deutschland. Weil in Israel war es halt ganz normal. Du bist halt Teil der Mehrheitsgesellschaft jüdisch. Das heißt, die Bräuche sind plötzlich nichts Besonderes mehr, sondern alle fahren am Freitagabend zu ihrer Mama zum Schabbat. Mhm. Und es ist dann nichts, was halt unter einer Lupe beobachtet wird.
Die Publizistin Marina Weisband, die wie Sie als kleines Kind aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen ist, hat mir erzählt, sie hat die jüdischen Bräuche und Rituale erst hier kennen und lieben gelernt. Sie waren ja ganz klein, als sie gekommen sind. Ihre Familie hatte das in der Sowjetunion nie gelebt. Wie sind Sie denn jüdisch sozialisiert worden? Über wen ist das gekommen oder sind Sie es gar nicht?
Das war eher in den Institutionen tatsächlich. Also ich war ja erst auf einer, in Anführungszeichen, also ganz normalen staatlichen Schule und irgendwann dann kam ich auf die jüdische Schule nach einem antisemitischen Vorfall in der staatlichen und da wurde ich viel mehr damit natürlich nochmal konfrontiert und meine Eltern sind irgendwann auseinandergegangen und der neue Lebenspartner meiner Mutter, der hat schon lange in Israel gelebt und durch ihn kam auch noch mehr dieses Jüdische in unser Leben auf jeden Fall.
Sie haben ja mal gesagt, meine Familie ist so religiös wie eine Currywurst. Also ja, das heißt, genau. Der Stempel wurde Ihnen erstmal auch von außen aufgedrückt in der Grundschule? Oder waren Sie da der Russe? Oder
ja,
was waren Sie?
Aber nicht basierend auf dem Glauben. Ja, aber es hat nichts mit dem Glauben zu tun gehabt. Aber wenn in Deutschland jemand da gesagt hat, ich will nicht neben dem Juden sitzen, hat dieses Kind es ja nicht daran ausgemacht, dass es mir angesehen hat, dass ich jüdischen Glaubens bin, sondern es war konnotiert auf das Wort. Und in Deutschland mit dem Wort kommt das ja aus dem Rassenverständnis dessen, was jüdisch sein bedeutet. Also ich gehe davon aus, dass ein Kind in der 4. Klasse das nicht sagt, weil es selber so denkt, sondern weil es das von zu Hause mitbekommt.
Klar.
Und da muss man sich natürlich fragen, worauf basiert das? Das basiert auf Geschichte. Und die Geschichte basiert auf Rassenverständnis.
In Freitag nach Jews geht es nach meinem Eindruck vor allem um mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit des Jüdischseins in Deutschland, oder?
Absolut. Ja, also ich habe in einer Intro gesagt, wir betonen auf der einen Seite die Unterschiede und auf der anderen Seite wollen wir Normalität. Und um Normalität jemals herzustellen, bedeutet es ja eigentlich, dass wir alle miteinander uns akzeptieren in unseren Unterschieden. Das heißt ja nicht, dass wir alle gleich sein sollen. Also wenn wir auch gleich noch über Identitätspolitik sprechen. Im Idealfall leben wir ja irgendwann in einer Gesellschaft, die so plural ist und in der es so normal ist, unterschiedlich zu sein, dass du diesen Unterschied nicht mehr als etwas Negatives anerkennst, sondern als etwas Positives, was Bereicherndes für die Gesellschaft. Davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Aber Freitagnachtschuss versucht ja, die Unterschiede oder das in Anführungszeichen Mysterium Judentum aufzubrechen, zu zeigen, guck mal, ganz normal, in Anführungszeichen ganz normale Menschen, mit ihrer ganz eigenen Identität, die natürlich sich zum Teil unterscheidet, aufgrund der Bräuche, aufgrund der Geschichte, aufgrund der Migrationsgeschichten. Und dennoch sind diese Menschen nicht anders als du und ich, sondern sie sind genau wie du. Aber sie haben einfach eine andere Geschichte und das ist nichts Positives und nichts Negatives, es ist so. Punkt. Wenn wir zu diesem Punkt jemals kommen, dauert einfach sehr, sehr lange gesellschaftlich, bis Veränderungen angenommen werden, aber dahingehend müssen wir alle arbeiten.
Da sind wir uns völlig einig. Sie haben ja immer eine These in der Sendung. Da haben Sie in einer gesagt, der derzeitige gesellschaftliche Diskurs spaltet mehr, als er verbindet. Kurz, Woke oder Nazi. Woke sind die, die eben sehr auf das Identitäre achten. Dann ist man Woke. Damit sprechen Sie mir aus der Seele. Das heißt aber dann doch im Grunde dieses stark Getrennte, das wir im Moment haben, mit dem Endziel, irgendwann ist es egal, führt fast mehr zum Gegenteil dessen, was wir eigentlich alle wollen, oder?
Das ist ein riesengroßes, komplexes Thema. Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einem Freund darüber und habe mir überlegt, wie funktioniert denn, also natürlich basiert ja viel davon auf Social Media. Die Meinungen und dieses sehr, sehr kritische und sozialkritische, also die, ich nenne es immer die Medienjustizpolizei, die auf Social Media sozusagen agiert, tut ja im Grunde was sehr, sehr Gutes. Sie gibt einen Fokus auf Missstände, die in gewissen medialen Systemen vorhanden sind und die auch aufgebrochen werden müssen. Was dann aber halt zum Teil passiert ist, dass der Fokus sich nur noch auf das Problem sozusagen legt und man gar nicht mehr über die Entwicklung spricht. So, was kann man machen? Es gibt eine Sendung und in der wird eine marginalisierte Gruppe zum Beispiel zum Nachteil der marginalisierten Gruppe dargestellt. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Falsch ist es aber, die komplette öffentlich-rechtliche Medienlandschaft als Rassisten und Nazis darzustellen, direkt. Das heißt, dieses Populistische im Grunde, das rechte Milieu sehr bedient, darf einfach nicht zum Tenor werden einer Gesellschaft, die Missstände aufbrechen möchte. Das heißt, ich finde es traurig, dass Leute, auch wenn sie sich schlimm äußern, im Endeffekt Morddrohungen kriegen. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Das ist nicht Deutschland. Das ist auch nicht das Deutschland, was ich mir wünsche. Es ist wichtig, dass Missstände angesprochen werden, aber es muss halt immer human bleiben. Und es ist einfach schade, wenn so kategorisiert wird, entweder du bist Klimaschützer oder dir ist die Welt egal und alle werden sterben. Also dieses, ich verstehe, warum Debatten so geführt werden. Ich verstehe, dass es auch sehr einfach ist, sich Populismus zu bedienen. Deswegen machen es auch die Rechten. Und ich hoffe einfach, dass die linksliberale Gesellschaft lernt, mit anderen Wegen und Mitteln für Toleranz zu werben, für Akzeptanz zu werben und nicht mit den Mitteln, die von rechts die Gesellschaft spalten.
Aber im Moment erleben wir eben durch die ganze Identitätsdebatte ja eine noch viel größere Spaltung. Also auch eine so große Verunsicherung, dass ich massive Zweifel habe, dass das dazu führt, dass wir uns am Ende alle besser verstehen.
Ich weiß nicht, ob wir, aber ich schaue auf meine kleinen Geschwister, die sind 10 bis 12 Jahre jünger als ich. Und die, muss ich sagen, sind irgendwie weiter, weil die Identitätsdebatten und auch Debatten zum Thema Bodyshaming, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie durch die sozialen Medien mitbekommen, es denen wichtig ist und sie es als ganz normal empfinden, über diese Sachen zu sprechen. Das heißt, irgendwas stößt es jetzt schon an. Das Problem ist aber, dass ja Veränderung muss ja gesamtgesellschaftlich funktionieren. Das heißt, wenn nur ein kleiner Teil unserer Gesellschaft an eine Veränderung glaubt und der andere nicht, führt das zu Spaltung. Und TikTok, Instagram, Twitter erreicht halt nur eine ganz spezifische Demografie, die sich auch oft einig ist darüber, dass Missstände da sind. Aber außen vor lässt man die Leute, die A, auf diesen sozialen Medien nicht vertreten sind, B, die sich vielleicht auch einer, ja, so einer Auseinandersetzung gar nicht, die so einer Auseinandersetzung gar nicht gewachsen sind. Und das ist das, was schade ist. Das ist da, wo die Spaltung passiert. Deswegen müsste man eigentlich noch viel mehr Zeit damit verbringen, nicht die Leute, die eh schon das glauben, was du glaubst, davon zu überzeugen, dass du noch besser darüber sprechen kannst, sondern in den Outreach zu gehen mit den Menschen, über die man oft spricht in den Missständen, über die, die vielleicht noch nicht verstanden haben, was Antisemitismus ist, über die, die gar nicht wissen, dass sie vielleicht rassistische Gedankenstrukturen haben. Aber da muss man wirklich auch mit dem Finger auf die Politik zeigen, weil ich wünsche mir bis heute immer noch, dass sich ein Bundespolitiker hinstellt und sagt, ja, es gibt rassistische Strukturen, auf denen ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Ja, Antisemitismus ist ein gesamtdeutsches Problem und nicht nur von der muslimischen Community. Es ist auch ganz tief verankert in unserer Gesellschaft. Ja, wir sind im Patriarchat mitsozialisiert worden. Das sind ja alles Fakten. Das sind ja keine Gedanken einer linksgrün versifften Künstlergruppe, sondern das sind ja klare Fakten, wenn man wirklich ganz sozialpolitisch sich anguckt, woraus sich eine westliche kapitalistische Gesellschaft entwickelt. Dennoch heißt das nicht, dass wir alle schlecht sind, sondern dass wir akzeptieren müssen, dass es gewisse Strukturen gibt, die man aufbrechen muss. Aber diese Strukturen können halt erst auch von dieser Mitte aufgebrochen werden. Wenn dann aber von der anderen Seite immer mit dem Finger gezeigt wird und gesagt wird, ihr seid böse, ihr seid Nazis, ihr seid alle scheiße, hilft das halt nicht.
Was hilft, ist eben die Selbstverständlichkeit, die Sie in Freitagnacht Jews zeigen. Glauben Sie auch, dass das helfen würde, diesen alltäglichen Antisemitismus in Deutschland zu reduzieren, wenn wir einfach mehr übereinander wüssten?
Ich glaube schon. Also wenn man spezifisch auf das Thema Antisemitismus zum Beispiel. Antisemitismus wird in Deutschland oft im Zuge mit Rassismus im selben Satz genannt. Ist es aber nicht, weil im Endeffekt Antisemitismus basiert ja auf dieser Verschwörungsideologie, die Juden sind mächtig, die Juden regieren die Welt und wollen uns umbringen. Also wenn man ins Mittelalter guckt, die Juden haben die Brunnen vergiftet, die Juden essen christliche Kinder. Also da gibt es ja wirklich eine Bandbreite an wundervoll verschiedenen Verschwörungstheorien. Das heißt, hat immer schon existiert und es wurde ja auch immer schon darüber gesprochen. Wir haben ja heute zum Glück die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, auch übereinander zu erfahren. Auch dank Social Media, dank den Medien. Und ja, es hilft. Aber natürlich, Freitag-Nacht-Jews ist ja auch nur ein kleiner Auszug der jüdischen Identität. Weil ich hatte zum Beispiel keinen einzigen streng orthodoxen Menschen bei mir in der Sendung. Das heißt, mit dem oder mit der einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist viel, viel schwieriger als mit den Gästen und Gästinnen, die ich in meiner Sendung hatte. Weil auch da bin ich manchmal überfordert, wenn ich mit orthodoxen Juden in Verbindung bin, haben wir da auch ganz grundsätzliche Verständnisprobleme, zum Beispiel, was bedeutet, jüdisch zu sein. Und generell kann unsere Gesellschaft nur sich entwickeln, wenn man wirklich ehrliche Neugierde einander gegenüberbringt und halt den Unterschied nicht als was Negatives sieht, sondern einfach sagt, okay, krass, was kann ich denn vielleicht von deiner Kultur lernen für meine? Was kann ich aus deiner Sozialisierung für mich mitnehmen? Was kann Deutschland gesamt lernen von Menschen, die hier mit Migrationshintergrund hergekommen sind und gearbeitet haben, um hier Teil der Kultur zu werden? Was können wir davon alle lernen? Wie kann Lieschen lernen davon, was Aisha erlebt hat? Das wäre der Grundsatz.
Wie erleben Sie denn den täglichen Antisemitismus in Deutschland und auch jetzt im Zusammenhang mit dieser Sendung? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, die Resonanz war sehr positiv, aber es gab doch sicherlich auch sehr viel negative Resonanz, antisemitische Resonanz.
Absolut, die gab es. Die gab es auch in großer Masse. Natürlich sehr, es war sehr, sehr lustig. Ich habe gerade über Verschwörungsideologien gesprochen. Ich habe Anfang des Jahres eine ZDF-Serie kam raus, Schlafschafe, zum Thema der Corona-Verschwörungstheorien. Und Teil der Verschwörungstheoretiker, die zum Thema Corona große Worte von sich geben. Da geht es ja immer um die neue Weltordnung und diese jüdische Weltordnung. Und dann war das natürlich perfekt, dass der Typ, der die erste jüdische Late-Night-Sendung hat, auch noch bei dieser Sendung zum Thema Corona-Verschwörungstheorien ist. Das war die perfekte Erklärung dafür, die Juden regieren auch in Deutschland die Medienlandschaft. Und das wurde mir natürlich auch sehr toll über Social Media beigebracht. Auch auf verschiedenen Telegram-Kanälen wurde da auch mit zu Gewalt auch aufgerufen und so. Das ist aber gar nicht der latente Antisemitismus, den ich auf gesamtgesellschaftlicher Linie nenne. Das ist nochmal eine Extreme, die sehr krass ist, die auch erschreckend ist, weil da gibt es Gewaltbereitschaft. Die darf man sich nicht wegdenken und die existiert halt, ja, in den muslimischen Communities, aber die existiert genauso in der Mitte der Gesellschaft wie auch links und rechts am Außenrand. Und ich entscheide mich in meinem Leben, mich nicht darauf zu fokussieren. Ich habe gesagt, ich möchte hier leben. Und natürlich, wenn du Antisemitismus suchst, siehst du den überall. Mhm. Weil laut Studien, glaube ich, jeder vierte in Deutschland lebende Mensch hat irgendwelche antisemitischen Gedankenstrukturen. Ob ich die jetzt latent jeden Tag spüre, weiß ich nicht. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass ich da nicht immer darauf achte. Aber klar, wenn ich eine Karikatur kriege, auf der eine jüdische Karikatur mit großer Nase und eine Knarre hinterm Kopf gehalten wird, das ist halt nicht mehr Antisemitismus. Das ist menschenverachtend, Hass, gewaltverherrlichend und ja, basiert auf nationalsozialistischem Gedankengut.
Sie haben ja selber gesagt, wenn Sie Stolpersteine sehen zum Beispiel, versuchen Sie nicht immer dran zu denken, wofür die stehen. Und dass Ihnen auch manchmal schlecht wird, wenn Sie an die Vergangenheit denken, zum Beispiel bei manchen Filmfirmen, für die Sie arbeiten und so. Also es begegnet einem schon auf Schritt und Tritt, aber man muss es auch manchmal einfach wegdenken in Deutschland, wenn ich das richtig verstehe.
Naja, wenn ich jetzt wirklich jeden Stolper, also wenn ich mir überlege, also ganz unrational. Ich stehe vor jedem Stolperstein und stelle mir vor, dass der für eine jüdische Familie steht, die ausgelöscht wurde. Aufgrund dessen, dass ich jüdisch war. Und ich laufe jetzt auf dieser Straße, 80 Jahre später, und mir geht's gut und alles ist in Ordnung. Dennoch weiß ich, dass es passiert. Ich kann, wenn ich diese Geschichte die ganze Zeit im Hirn halten würde, die ganze Zeit auch im Herz spüren würde, dann würde es mir einfach nur permanent schlecht gehen. Das heißt, es ist eine latente Ignoranz vielleicht sogar. Es ist so ein bisschen, wie ich viele Leute kenne, die haben sich die Finding Neverland-Doku nicht angeguckt von Michael Jackson, inklusive mir, weil ich seine Musik so liebe und ich will diese Geschichte nicht, ich will diese Doku nicht sehen, weil ich will die Musik weiterhören. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist egozentrischer, ignoranter Egoismus, weil man sie selbst sein Leben nicht schlecht machen möchte. Ja, ist es zum Teil und das ist bei der Geschichte der Juden in Deutschland ist es einfach so, wenn ich mich die ganze Zeit auf die Geschichte fokussieren würde, könnte ich hier nicht leben.
Klar. Ist das nicht auch vielleicht ein gutes Rezept, um mit Social Media etwas anders umzugehen? Das ist zwar ein anderes Thema, der Vergleich hinkt, klar, aber ich habe das Gefühl, wir nehmen viel zu ernst, was da an Shitstorms passiert, was dort alles über Menschen hereinbricht. Das Schlimme sind ja eigentlich die Reaktionen, die dann Institutionen, Arbeitgeber und auf diese Shitstorms zeigen, dass sie dann womöglich tatsächlich Existenzen vernichten. Man müsste das vielleicht weniger ernst nehmen, was dort passiert, weil es ist ja erstmal in erster Linie ein digitaler Stammtisch, oder?
Ja, dennoch ist Social Media manchmal gefühlt auch ein ehrlicheres Abbild unserer Gesellschaft, weil im Internet trauen sich Menschen immer noch mehr ehrlich zu sagen, was sie denken. Das heißt, es ist ja und nein. Wie ich gerade schon sagte, auf der einen Seite ist es wichtig, dass im Internet auf Missstände aufmerksam gemacht wird. Wir leben aber auch in einer Angstgesellschaft und auch in einer Political Correctness Era. Das heißt, Menschen haben Angst, was Falsches zu sagen, weil sonst über sie schlecht gesprochen wird. Langfristig müsste es ja dazu gehen, dass Leute wirklich ihr Gedankengut verändern und nicht nur nicht sagen, was sie denken, weil sie Angst vor dem Shitstorm haben. Und da habe ich mich auch mit Sascha Chaimowitsch, der auch zu Gast war, lange drüber unterhalten. Was passiert denn, wenn Firmen, die heutzutage Political Correctness aus sich auf die Fahne schreiben, irgendwann merken, mit Rassismus lässt sich mehr Geld verdienen. Und die ganzen großen, plakativen Regenbogenfarben und Diversity-Kampagnen sind plötzlich nichts mehr wert, weil wenn wir Europa uns angucken, gibt es überall einen Nationalruck, überall auch einen Rechtsdruck. Was ist, wenn man damit mehr Geld verdienen kann? Was passiert dann? Und das ist das, was mir eher Angst macht, dass wir sozusagen in diesem Zeitalter sind, in dem die Debatte an sich eine sehr wichtige ist und eine richtige ist, aber das Verinnerlichen dieser Debatte wird immer wieder aufgehalten dadurch, dass wir ja auch jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. Das heißt, wir haben jeden Tag einen neuen Skandal. Gestern die Reiterin von Olympia. Dann ist es vielleicht wieder ein rassistischer Kabarettist im BR. dann ist es vielleicht doch wieder die letzte Instanz, dann ist es die Bild-Zeitung, dann ist es die Frontex, dann ist es Wirecard und jeden Tag gibt es was Neues und jeden Tag regt sich jemand drüber auf. Aber gehen wir wirklich in medias res? Reden wir wirklich darüber, was die Ursprünge von Rassismus sind? Was ist denn der Ursprung dessen, dass sowas in Deutschland passieren kann? Darüber wird sehr selten gesprochen. Es wird gerichtet über Menschen. Diese Menschen werden, ja, von der sozusagen Gesellschaftsjustiz gerichtet. Aber hat sich was verändert? Auf oberster Position? Weiß ich nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass diese Debatten, wenn sie denn so wichtig sind, auch wirklich geführt werden. Dass man sich hinsetzt und denkt, okay, wie können wir rassistische Gedankenstränge aufbrechen? Wie können wir wirklich dazu führen, dass wir uns alle gegenseitig mehr Respekt begegnen? Und das ist nur durch wirkliche Begegnung, durch Auseinandersetzung und nicht dadurch, dass wir jeden Tag jemand anderen als Scheiße darstellen.
Auch wenn wir da die ganzen Zeitgenossen übersprechen könnten, gehen wir mal einen Schritt weiter. Sie starten ja im Moment überhaupt voll durch, als Schauspieler, als Musiker, eben als Host der Late-Night-Show. Wie sehr hilft Ihnen da Ihre, wie Sie selbst mal gesagt haben, sowjetische Erziehung? Also so dieses Ehrgeiz und Durchhalten und auch dieses vielleicht als kleiner Migrant in einem fremden Land ankommen, um zu sagen, ich beiß mich durch.
Das hat mir geholfen. Also bis zu einem gewissen Punkt, bis du anfängst, aktiv dir dein Weltbild zu bauen, bist du ja sozusagen, hast du halt nur deine Sozialisierung. Und die hat mir damals sehr geholfen. Und diese Disziplin, die habe ich auch mitgenommen, aber da hat mir die Schauspielschule danach auch nochmal sehr geholfen. Also dass man einfach mit Disziplin wirklich durcharbeitet und durchackert. Aber vor allem hat mir das dann mein Moralverständnis im Erwachsenenalter eher noch geholfen, weil ich will, wenn ich eine Sache, wenn ich sie zusage, wenn ich an sie glaube, werde ich mit hundertprozentiger Durchsetzungskraft, die mir zur Verfügung steht, für diese Sache kämpfen. Und ja, vielleicht ist dieser Kampf etwas, was ich mitbekommen habe von meinen Eltern, ne, als junge Menschen nach Deutschland kommt, aber das habe ich jetzt zu meinem gemacht. Ich will das nicht mehr beziehen auf die Geschichte meiner Eltern oder meine Migrationsgeschichte. Ich bin heute hier. Ich habe einen deutschen Pass, ich spreche akzentfrei Deutsch, ich fühle mich in Berlin zu Hause und es ist jetzt meine Geschichte. Es war mal die Geschichte meiner Eltern, es ist jetzt meine Geschichte und ob das im Teil auf meiner Migrationsgeschichte basiert, bestimmt. Aber ich will sie jetzt zu meiner heutigen Geschichte machen, mir mein Verständnis der Welt zu bauen, damit ich das vielleicht irgendwann meinen Kindern weitergeben kann. Und das nicht nur, weil ich Migrant war.
Sie haben gerade gesagt, Deutschland ist Ihr Zuhause. Sie sprechen ja 4 Sprachen fließend, Russisch, Hebräisch, Deutsch und Englisch. Ist Deutsch dann auch Ihre Muttersprache oder ist es eine von den anderen?
Also Muttersprache, ja, Deutsch und Russisch, beide. Beide sind meine Muttersprachen. Also wenn man jetzt ganz explizit darüber nachdenkt, philologisch, was jetzt Muttersprache bedeutet, dann wäre es eigentlich Russisch, weil es die Sprache meiner Mom und die Sprache, die ich als erstes mitbekommen habe. Aber ich bin mit einem halben Jahr hierher gekommen, deswegen von vornherein auch direkt mit Deutsch sozialisiert auch.
Ihre Familie ist ja unglaublich weit verstreut. Ihre ältere Schwester lebt in New York, der Vater in der Schweiz, die Großeltern sind in Berlin. Da leben Sie auch gerade, aber Sie haben ja auch in London einen Wohnsitz, soweit ich weiß. Das klingt alles sehr anstrengend. Sie haben gerade gesagt, in Berlin sind Sie zu Hause. Aber ist Berlin auch Heimat oder wo ist Ihre Heimat?
Ich pinpointe das nicht geografisch. Also ich bin bald im Ausland für einen 3-monatigen Dreh und dann wird das dann meine Heimat sein. Und jetzt gerade ist es Berlin und London ist es auch. Durch die Pandemie war es natürlich wirklich viel, viel schwieriger und sehr anstrengend, weil ich die Familie nicht gesehen habe und weil ich halt nicht so leben konnte, wie ich sonst lebe. Ich bin wirklich sonst immer sehr, sehr gerne unterwegs und in allen Kulturen auch simultan vorhanden. Ja, Heimat. Ich kann mit dem Begriff irgendwie nicht so anfangen. Es ist so schwierig. Ich finde, ja, man kann sich sie halt überall machen. Überall kannst du dich zu Hause fühlen. Also Heimat bedeutet ja sozusagen im Sprachgebrauch eigentlich da, wo deine Wurzeln sind. Ja, das habe ich eh nicht. Dementsprechend kann ich mir die Heimat auch, also ich werde nie in der Sowjetunion leben, weil die gibt's nicht. Nach Russland zieht's mich nicht. Das wäre ja eigentlich meine geschichtliche Heimat. Oder wenn man dann jetzt ganz ursprünglich denkt, wäre es ja eigentlich Israel, weil da kommen ja die Juden her. Und naja, aber eigentlich der Moses kommt ja aus Ägypten. Das heißt, eigentlich müsste ich nach Ägypten und vielleicht eigentlich ins Paradies zurück zu Adam und Eva. Also dieses Heimatsverständnis, finde ich, gehört auch zu den Sachen, die man aufbrechen muss.
Sie haben ja aber auch ein paar Jahre in Israel gelebt, bei Ihrer Mutter und Ihrem Stiefvater. Und die leben ja auch heute noch dort. Wie war das Leben dann für Sie da? Sie haben ja gesagt, Sie haben da dann doch sehr viel Traditionen auch gelebt, weil es eben selbstverständlich war.
Also erst war es sehr schwierig, nach Israel zu gehen, weil als in Berlin sozialisiertes Kind halt in den Nahen Osten zu gehen. Es ist halt einfach der Nahe Osten. Ich weiß, wir sehen Israel immer gerne mit unserer sozusagen westlichen Brille und Tel Aviv ist auch wirklich eine tolle, tolle, geile Partystadt, in der es wunderschöne Menschen gibt und wunderschönes Essen und einen geilen Strand. Aber als Kind war ich halt nicht in Tel Aviv am Strand, sondern ich war plötzlich auf der staatlichen Schule in einem Land im Nahen Osten. Und es ist schon sehr, sehr anders und ich bin heute so glücklich darüber, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil das war eine große Herausforderung. Ich habe es dann lieben gelernt, aber es war halt wieder erstmal in Anführungszeichen Ausländer sein, ne? Und es war nicht immer einfach und danach habe ich es wirklich sehr, sehr geliebt. Ich fühle mich dort sehr, sehr wohl. Es ist halt ein komplettes Einwanderungsland, in dem Menschen aus so vielen Orten der Welt, aus so vielen Kulturen zusammengekommen sind, um eine neue Kultur in Anführungszeichen zu erschaffen oder zu reetablieren. Und das hat eine Gesellschaft gemacht, die sehr, sehr exzentrisch ist. Ich fühle mich da wohl, aber es ist bestimmt nicht für jeden.
Wie haben Sie denn diese ständige Bedrohung erlebt, die man in Israel ja zwangsläufig hat? Immer Angst vor Terror, vor Raketenangriffen und. Es kann ja eigentlich jeden Tag was passieren.
Die Leute, die in Tel Aviv sind, kommen ja dahin und denken sich, oh krass, haben die Spaß am Leben. Und so erlebt man das auch vor allem. Die Bedrohung, das ist eher so deutsche Nachrichtenwelt. Klar, es existiert, aber es liegt genauso ähnlich wie die Stolpersteine hier bei uns. Wenn sich jeder in Israel jeden Tag darüber Gedanken machen würde, dass sie in den nächsten Bus, in den sie steigen, explodieren, können sie nicht leben. Dementsprechend wird das konträr gelebt mit einer großen Lebensfreude. Auf der anderen Seite, klar, also meine kleine Schwester geht in 2 Wochen ins Militär. Schön ist das nicht. Auf der anderen Seite, das ist die Lebensrealität, die dort existiert. Israel existiert. Mag schauen, ich hoffe, die neue Regierung wird den Friedensprozess ankurbeln, in Regierung, die von rechts nach links koaliert, zum ersten Mal inklusive einer arabischen Partei. Aber ja, auch das ist Lebensrealität, wenn deine kleine Schwester ins Militär eingezogen wird für 2 Jahre.
Wie erleben Sie denn heute dann Konflikte mit den Palästinensern in Israel, wie jetzt vor wenigen Wochen erst?
Für mich war es wirklich sehr skurril. Also an dem Tag, an dem es angefangen hat, stand ich gerade am Set von einer Serie namens Faking Hitler um die gefälschten Hitler-Tagebücher des Stern-Magazins in den 80ern und stand in einem Set, in dem es um einen Nazi-Devotionaliensammler ging und stand wirklich in einem Raum mit Hakenkreuzfahnen irgendwo an der Grenze, es war Nordrhein-Westfalen. Und ich gucke auf diese Hakenkreuzfahnen und meine Mutter ruft mich an und sagt, dass sie gerade in Tel Aviv den Bunker fertig machen, weil es wird gleich wieder losgehen. Und auf der anderen Leitung habe ich die Leute vom Öffentlich-Rechtlichen dran, die mit mir über die Openings vom Freitag-Nacht-Schuss sprechen wollen. Und irgendwie, ich war so konfus in mir, ich wusste nicht mehr, woran ich denken soll. Und dann brichst du es runter und sagst dir, okay, es geht gerade nicht um den Konflikt, es geht nicht um meine Identität, es geht darum, dass ich einfach möchte, dass es meiner Familie gut geht. Und ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht und ich dennoch das Leid auf beiden Seiten sehe. Als in den Medien präsenter Mensch, ich natürlich damit auch konfrontiert werde. Krieg ist schlimm. Krieg ist allgegenwärtig. Die Fokussierung auf den Israel-Palästina-Konflikt macht mich sehr oft kirre, weil ich nicht verstehe, warum sich so viele Menschen damit auseinandersetzen und nicht mit dem Sudan und Somalia und Iran und wo auch immer überall Kriege herrschen, warum so sehr auf Israel-Palästina geschaut wird. Ich wünsche den Menschen, die in Israel und in Palästina leben, dass sie irgendwann mal Regierungen haben werden, die das Interesse ihrer Zivilgesellschaft vor eigene Interessen stellen und erst dann wird es Frieden geben.
Viele Linke hier stellen sich ja immer auf die Seite der Palästinenser. Was sagen Sie denn denen?
Was heißt auf die Seite der Palästinenser? Die zeigen oft natürlich das zivile Leid der palästinensischen Bevölkerung, was ein schlimmes ist. Ja, hundertprozentig, das ist ganz, ganz wichtig. Latent Israel als boshaft darzustellen, ist für mich kein linkes Gedankengut. Das ist, also in Anführungszeichen, was wir als Linke bezeichnen, sind Leute, die auch soziale Missstände aufmerksam machen. Und ja, auf die Missstände der palästinensischen Zivilbevölkerung aufmerksam zu machen, ist wichtig und essentiell. In dem Zuge BDS zu supporten, nicht.
Wie sehr hassen Sie es, darauf angesprochen zu werden, auf diesen Konflikt, auch wenn Sie kein Israeli sind? Ich habe von vielen Juden in Deutschland gehört, dass das fürchterlich nervt, weil wenn man nicht Israeli ist, hat man ja eigentlich erstmal nichts damit zu tun.
Ja, die Leute sprechen ja einen latent darauf an, weil sie glauben, man hat was dazu zu sagen. Ne? Weil man ist ja jüdisch, also hat man was mit Israel zu tun. Das ist eigentlich schon israelbezogener Antisemitismus, wenn man jetzt nach dem Textbuch gehen würde. In meinem Falle wissen die Leute, die mich darauf ansprechen, dass ich ja einen tatsächlichen Bezug dazu habe. Ja. Und ich habe nicht immer Lust, darüber zu sprechen. Manchmal spreche ich darüber, aber auch nur, wenn ich weiß, mein Gegenüber kann mit mir ein Gespräch auf Augenhöhe führen. Also ich streite mich nicht auf Twitter über die israelische Politik. Das bringt mir nichts. Das bringt auch nicht der israelischen oder palästinensischen Zivilbevölkerung irgendwas. Und da wären wir wieder bei Social Media. Die große Aufruhr und die große Aufregung, wenn Konflikte passieren. Wem ist damit geholfen? Nicht der Zivilbevölkerung, die leidet oder im Bunker sitzt oder gerade Bombenangriffe erleben muss im Gazastreifen. Das ist, ich finde es oft leider die Diskussion sehr dehumanisierend, weil da wird menschliches Leid als Symbolbild benutzt und plötzlich ist man ein guter Mensch, weil man darauf aufmerksam macht. Aber nein, fahr hin, hilf den Menschen. Lass uns wirklich darum kämpfen, dass die Palästinenser eine Regierung kriegen, die, wo das Geld auch ankommt, an beiden Menschen, die wirklich leiden. Also die Menschen, die in Gaza leben, leiden wirklich ganz schlimm. Die haben ganz schlimme Lebensrealitäten, ganz schlimme Lebensverhältnisse. Aber mit dem Finger zu zeigen und sagen, ja, Israel ist böse, das hat noch niemandem geholfen.
Bei all dem Ernsthaften, was wir jetzt besprochen haben, darf man nicht vergessen, dass sie tatsächlich, wie es der Spiegel fordert, dass sie ein Star in Deutschland werden müssen, bei den RTL-Zuschauern ja schon einer sind. Es lief jetzt im August die dritte und letzte Staffel der Serie St. Mike, in der sie den kreativen Trickbetrüger Mike Schäfer spielen, der als falscher Pfarrer seine Schäfchen ordentlich aufmischt. Wie viel Spaß hat Ihnen das gemacht, einen falschen Pfarrer zu spielen?
Das war eine große Herausforderung, die Serie damals anzunehmen. Es war eine große Bereicherung auch, weil ich einfach wirklich sehr, sehr viele Drehtage hatte und durfte damit nochmal spielen lernen, richtig. Serienformate sind in dem Sinne sehr, sehr schwierig, weil du einfach 90 bis 100 Drehtage am Stück am Set stehst und jeden Tag funktionieren musst. Und das habe ich alles mitgenommen. Es hat glücklicherweise, ja, viele Türen geöffnet, und aber genauso bin ich froh, weiterzuziehen jetzt und mich weiterzuentwickeln als Kunstschaffender. Aber ich glaube, in der Kunst, wenn man stehen bleibt, ist es der Untergang. Und ich bin froh, dass nach 3 Jahren das auch jetzt zu einem Ende gekommen ist. Aber auch zu einem Ende, wo man wirklich keine Figuren verraten hat, sondern wo man es geschafft hat, in der dritten Staffel eine Geschichte zu Ende zu erzählen. Und da freue ich mich für den Zuschauer, dass der, oder für die ZuschauerInnen, die wirklich einen Abschluss von Charakteren kriegen, die sie lieb gewonnen haben. Und für mich bin ich froh, ja, weiterziehen zu dürfen.
Wonach suchen Sie denn Ihre Rollen aus? Mehr Star-Power scheint ja nicht unbedingt das Kriterium zu sein. Denn sonst wäre nach St. Mike ja wahrscheinlich die nächste RTL-Serie gekommen.
Ich bin jetzt zum Glück in der Situation, mich interessieren gesellschaftliche Missstände, mich interessieren aktuell politische Themen. Und umso schöner zum Beispiel war wirklich die Arbeit Anfang des Jahres an Schlafschafe, weil es war ein Thema, wo du aktiv direkt auf die Gesellschaft eingehen kannst. Solche Themen sind für mich wirklich Balsam für die Seele. Auch ein Thema wie Faking Hitler, geschichtlich relevante Themen, Themen, die berühren und die auch, wo du die Kunst natürlich unterhält, und dennoch die Leute zum Nachdenken animiert.
Diese ZDF-Miniserie Schlafschafe ist ja eine sogenannte Instant-Serie. Das heißt, die ist schnell und nicht ganz so perfekt produziert, aber dazu eben zu einem hochaktuellen Thema, den Verschwörungstheorien. Wie finden Sie denn die Idee solcher Instant-Serien?
Ich finde das super, weil man geht ja dadurch, dass, also die Leute haben ja irgendwann keinen Bock mehr, sich die nächste Talkshow zum Thema Corona anzugucken. Weil sie haben schon alles gehört und Karl Lauterbach schon 34 Mal gesehen und auch jeden Bundespolitiker schon dazu sprechen hören. Und dann gibt man ihnen mit einer latenten Fiktion, Instant Fiction, gibt man ihnen eine fiktive Welt, die ähnlich ist zu der Situation, in der sie sich vielleicht gerade befinden. Aber dadurch, dass es eine kleine Wand gibt dazwischen, es ist ja trotzdem eine Fiction und eine Serie, können sich die Leute dort wiederfinden, sich mit dem Thema identifizieren, mit den Problematiken identifizieren. Und ich glaube, das wird langfristig ein wichtiges Mittel, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Und ich bin froh, dass da der Bildungsauftrag auch ernst genommen wird, weil den haben die öffentlich-rechtlichen Sender und Krimis haben wir genug in Deutschland.
Da haben Sie recht. Wie sehr hat Sie denn, als Sie sich mit der Serie dann noch befasst haben, das Thema Verschwörungstheorien gepackt, was ja sowieso total virulent ist in unserer Gesellschaft?
Ja, verrückt. Also es sind ja insgesamt nicht viel mehr VerschwörungstheoretikerInnen geworden, sagt die CEMAS. Aber deren Stimmen sind lauter geworden. Und wir geben ihnen ja auch sehr, sehr viel Plattform. Ne? Wird überall besprochen, in großer Munde. Es ist verrückt, vor allem ist es verrückt zu sehen, dass du natürlich auch leider an unserer Branche auch sehr viele Menschen hast, die sehr, 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 sehr querulante Gedanken haben und diese auch unbedingt zum Ausdruck bringen möchten. Also ich habe mittlerweile auch manchmal sogar Angst, wenn ich an ein neues Set komme und es geht um Corona, habe ich schon Angst, welcher der KollegInnen sich als nächstes als Querdenker outet.
Ist das so? So viele?
Naja, also man hat es schon mitbekommen. Also leider wirklich Leute, die man auch früher gefeiert hat. Xavier Naidoo, Nina mit ihren kürzlich gemachten Aussagen, fand ich sehr, sehr schwierig. Wir hatten auch die wundervolle Alles-Dicht-Machen-Kampagne der deutschen Filmschaffenden. Also da gab es schon einige Menschen, die da jetzt Volker Bruch. Ist schon schwierig.
Wie gehen Sie denn dann mit solchen Menschen um? Ich meine, das Problem hat ja jeder von uns, dass da auf einmal Leute auftauchen, wo man es nie gedacht hätte, die zum Beispiel sagen, nein, ich lasse mich auf keinen Fall impfen oder so und einem dann die wüstesten Sachen erzählen. Widersprechen Sie oder haben Sie es aufgegeben?
Ich habe lange widersprochen. Ich glaube, wenn jemand wirklich jetzt schon 2 Jahre felsenfest sich von so einer Ideologie ich muss es einfach so sagen, ins Hirn scheißen lässt, weiß ich nicht, was ich noch bewirken kann. Wenn es Menschen sind, die ich liebe, Menschen, die wirklich in meinem nahen Umfeld sind, da habe ich jetzt zum Glück keine mehr, die an sowas glauben, würde ich mir alle Zeit der Welt nehmen, diese Menschen zu versuchen, davon zu überzeugen, dass er doch bitte, 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 bitte an die Wissenschaft denken soll. Ich hatte 1, 2 Freunde in meinem Umfeld, die ja sehr prekäre Gedanken zu dem Thema hatten. Wir sind nicht mehr befreundet.
Also so weit geht das dann?
Ja. Schon. Also spätestens, wenn es dann kommt mit die Juden, haben was damit zu tun, ist dann vorbei.
Das kann ich sehr gut verstehen. Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie in den nächsten Monaten im Ausland drehen werden. Was kommt jetzt als nächstes? Welche Schritte gehen Sie in den nächsten Monaten und Jahren? Denn Sie sind ja an so einem Punkt, wo es ganz entscheidend ist. Was tue ich jetzt? Wie komme ich an die Öffentlichkeit? Womit werde ich berühmt?
Also mir geht es in erster Linie weiterhin aus ganz, ganz ehrlichen Aspekten und nicht, womit werde ich berühmt, sondern mit dem, wie kann ich die Menschen erreichen und welche Geschichten sind mir wichtig zu erzählen, weiterhin ein Publikum zu erreichen. Also ganz explizit die nächsten Wochen und Monate ein Auslandsdreh für einen Streaming-Anbieter und dann freue ich mich wirklich wahnsinnig auf eine große Herausforderung und zwar moderiere ich den Deutschen Filmpreis dieses Jahr.
Wow.
Und bin sehr, 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 sehr gespannt und auch frohen Mutes sozusagen das erste große Event wieder der Medienbranche, der Filmbranche nach der Pandemie. Um dort die Filmschaffenden und auch das Publikum zu Hause durch den Abend führen zu dürfen. Und auch mit denen auch ein bisschen in die Diskussion zu gehen, weil wir haben wirklich alle viel erlebt die letzten 1,5 Jahre. Und ja, ich will mich auch gerne wieder eigentlich auf den internationalen Markt fokussieren, denn das konnte ich die letzten 3 Jahre nicht so gut, während dem Vertrag bei RTL, durch die Optionen. Und Musik mache ich auch weiter. Ich schreibe gerade an 2 Projekten. Also langweilig wird's nicht.
Also internationaler Markt heißt, es geht dann vielleicht auch wieder mehr nach London.
Ich glaube, ich werde wieder, wenn es möglich ist, nach der Pandemie wieder gerne pendeln. Ich liebe einen Teil von Berlin und ich liebe einen Teil von London und ich will mich nicht entscheiden und würde einfach weiter gerne wirklich zwischen beiden Städten sein und auch wieder ein englisches Projekt annehmen können. Ja, auf jeden Fall.
Bei der Musik, da haben Sie ja die Single Jude rausgebracht, wo die Einnahmen zu 100% an hassenmelden.de gegangen sind. Bisher haben Sie noch kein ganzes Album veröffentlicht. Also kommt da auch noch was Größeres von Ihnen oder ist es dann doch letztlich die
Fokussierung? Ja, auf jeden Fall.
Kommt.
Okay. Nein, nein. Kommt auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich meine Musikpläne seit die Pandemie sozusagen so ausgebrochen ist, komplett über Bord geworfen, weil mir ging es vor allem ums Live-Spielen. Dafür mache ich die Musik. Ich liebe das. Das ist das wirklich das Schönste, das Allerschönste, auf diese Bühne zu kommen und mit dem Publikum da in Austausch zu gehen, ist wirklich eine der schönsten Gefühle, die ich persönlich für mich als Kunstschaffender habe. Und ja, man kann releasen und man kann natürlich Songs jetzt in die Welt releasen, aber ich fokussiere mich dann wieder drauf, wenn ich weiß, ich kann wieder auf Tour gehen.
Und was ist mit Freitagnacht Juice? Sie sind ja der kreative Kopf der Show auch. Wird das weitergehen?
Also so viel kann ich verraten. Wir sitzen gerade 3-mal die Woche zusammen im Team, um die Zukunft der Show sozusagen zu erarbeiten.
Dann hoffe ich sehr, dass wir bald neue Folgen sehen werden und auch an prominentem Sendeplatz im Fernsehen. Denn viele Menschen erreicht man da halt immer noch besser als über die Mediatheken. Denn diese Selbstverständlichkeit des Lebens, das eben vielleicht in mancher Hinsicht etwas anderes ist, als es viele kennen, das sollten wir unbedingt in unserer Gesellschaft aus vielen Facetten viel mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommen. Vielen herzlichen Dank, Daniel Donskoy. Alles, alles Gute. Und das war der Schauspieler, Musiker und Moderator Daniel Donskoy in den SWR 2 Zeitgenossen. Viel Erfolg. Alles Gute.
Danke.